Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Gast, Felicitas Hoppe, Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin. Und in diesem Jahr wurde ihr die Brüder Grimm Poetik-Dozentur der Universität Kassel verliehen. Und das passt, denn das Buch, über das wir jetzt gleich sprechen werden, das ist ein Märchenbuch. Es sind Grimms Märchen, die sie herausgegeben hat. Nicht die ganzen Grimms Märchen, sondern eine Auswahl davon. Und ja, das passt. Ich nehme an, Felicitas Hoppe, Sie sind eine leidenschaftliche Märchenleserin. Ist das so?
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich bin wirklich eine leidenschaftliche Märchenleserin. Ich lese sie seit meiner Kindheit, beziehungsweise sie sind mir vorgelesen worden oder auch erzählt worden. Es sind dann aber auch eigene Märchen erfunden worden. Also mein Vater war relativ locker darin, den Märchen manchmal Wendungen zu geben, die ihm besser gefielen. So, also er war oft nicht mit dem einverstanden, wie das Märchen ausging. Meine Mutter war etwas rigoroser, die war Grimm-treuer. Aber es wurde erzählt, es wurde gelesen und die Märchen begleiten mich eigentlich bis heute.
Und was fasziniert Sie an den Märchen heute, wenn Sie sie heute lesen?
Es ist eine Faszination, ja, wenn ich sie heute lese, wieder lese, immer wieder lese. Es ist wirklich eine Faszination, die darin besteht, dass sie mich immer wieder faszinieren. Ich staune, dass sie an Kraft und an Frische und an Energie überhaupt nicht eingebüßt haben. Und ich habe dann versucht, selber dem auf die Spur zu kommen, warum ist das so? Warum langweilen die mich nicht? Man hat sie ja tausendmal gehört oder glaubt, sie gehört zu haben. Und ich komme drauf, dass ich immer wieder merke, ich kann sie eigentlich nicht richtig durchdringen. Es bleibt ein Geheimnis, es bleibt ein Rätsel. Die Märchen sind unglaublich vertrackt. Und man denkt immer, warum ist es jetzt so? Oder warum tut die Figur dieses und die andere jenes? In diesem Sinn wird man immer wieder verzaubert. Und ich weiß, das Märchenrätsel werde ich bis ans Ende meiner Tage nicht lösen können. Und mehr kann man von Literatur nicht verlangen, dass sie nicht aufhört, einen zu beschäftigen.
Und war das auch der Grund, warum Sie jetzt eine Auswahl der Grimmschen Märchen herausgebracht haben?
Ja, ich habe auf Einladung des Reklamverlages hier mit diesem Buch die Gelegenheit bekommen, einfach mal zu schauen, welche Märchen mich besonders interessieren, aber unter einem bestimmten Fokus. Wir haben gesagt, wir gucken uns mal die Frauen in den Märchen genauer an und nehmen die mal genauer in den Blick. Und zwar, weil es so ein Klischee über die Märchen und auch die Grimmschen gibt, dass die Frauen im Märchen immer schlecht wegkommen oder dass sie immer die Unterdrückten sind oder dass sie die Schwachen sind. Sie werden dann immer irgendwie weggeheiratet oder müssen niedrige Arbeiten verrichten. Wenn man jetzt die Grimms Märchen liest, und ich habe sie wirklich alle noch mal gelesen, merkt man, dass das zum Teil zwar richtig ist, aber dass sich dahinter unglaublich starke, faszinierende, mutige, kluge, gerissene, auch gemeine, auch brutale Frauen verbergen. Das heißt, die Frauen haben das ganze Spektrum, was man sich nur wünschen kann. Sie sind gut, sie sind böse, sie sind schön, sie sind hässlich, sie sind mächtig, sie sind unterdrückt. Und dadurch, dass die Frauen jetzt im Mittelpunkt meiner kleinen Auswahl stehen, sind nur 30 Stück, liest man auch die anderen Märchen plötzlich anders.
Der Titel macht stutzig. Es ist ein Buch, Grimms Märchen für Heldinnen von heute und morgen. Das heißt also, wir haben eigentlich schon ein bisschen drüber gesprochen, Märchen sind nicht gestrig, sie sind tatsächlich weiterhin aktuell.
Ich finde, sie sind aktueller denn je. Mich hat das immer gewundert und wundert bis heute, dass man die Märchen in so eine verstaubte Schublade, ja. Das ist so von früher, das hat man als Kind gelesen, das hat einem vielleicht die Oma erzählt. Und wenn man die Märchen mit so einem frischen Blick liest, merkt man, dass eigentlich dort alle Schwierigkeiten und Probleme verhandelt werden, mit denen wir heute zu tun haben. Das ist keine künstliche Modernisierung. Ich habe auch wohlgemerkt, die Texte ja nicht geändert oder aktualisiert. Das ist original Grimm. Und ich gebe mal zwei Beispiele. Im Märchen spielt Kinderlosigkeit eine unglaublich große Rolle. Es geht immer darum, die einen haben überhaupt keine Kinder, wollen unbedingt welche haben und sei es mit Mitteln von Zauberkraft. Also wenn Sie sich für gentechnische Fragen interessieren, lesen Sie Märchen. Das ist absolut interessant. Die anderen wiederum, und das spiegelt unsere reale Welt aufs Beste und aufs Schrecklichste, die anderen haben unendlich viele Kinder und wissen nicht, wohin damit. Also mehr Wirklichkeit als im Märchen werden sie nicht haben. Hänsel und Gretel, die Eltern schicken die Kinder in den Wald, weil sie sie nicht ernähren können. Es herrscht eine Hungersnot und die Mutter, es ist wohlgemerkt die Mutter, nicht der Vater, überredet den Vater, die Kinder wegzuschicken und sagt, wir haben selber nichts zu essen, die Kinder müssen weg. Das sind die Teile aus den Märchen, die man vergisst. Man denkt bei Hänsel und Gretel eigentlich nur an die Hexe und den Ofen, aber nicht an die Eltern, die ihre eigenen Kinder aus Not entsorgen.
Es sind ja auch im Grunde Vertreibungsgeschichten. Also viele Protagonistinnen oder Protagonisten gehen hinaus in den Wald, in die Welt, weil sie etwas suchen, etwas Neues finden müssen, eine neue Heimat zum Beispiel finden müssen. Sind also Märchen auch ein Spiegel unserer heutigen Zeit?
Also das ist für mich ganz offenkundig und offensichtlich. Man kann jetzt einerseits sagen, Märchen sind die Urzelle der realistischen Literatur, würde ich sagen. Und darauf beharre ich auch. Es gibt natürlich Zauberei und den Versuch, das Schlechte und Grausame der Welt zu überwinden. Aber auch das Wünschen ist realistisch. Und wie Sie sagen, Vertreibung. Märchen sind Reiseliteratur. Aber nicht reisen, wie wir heute reisen. Es gibt im Märchen keine Touristen. Diese ganze romantische Wanderlust, ja, wir ziehen da mal in die Welt und gucken uns das an. Die meisten müssen ausziehen, weil für sie zu Hause nichts mehr zu holen ist. Ja, die Eltern, die sie nicht ernähren können. Es sind in der Regel 3 Söhne und der Vater sagt so, ihr müsst jetzt los und euer Glück suchen. Und dann fangen die Schwierigkeiten, die Probleme und die Herausforderungen an. Und das ist nicht romantisch.
Mhm. Nochmal zu den Heldinnen. Für wen haben Sie dieses Buch jetzt oder diese Märchenauswahl gedacht? Das heißt ja für Heldinnen. Also ist es für Mädchen gedacht, ist es für Erwachsene gedacht oder wer soll hier sich nochmal mit Grimms Märchen befassen?
Also da sind 2 Dinge interessant. Einmal natürlich die Frage, was sind Heldinnen? Ja, und der Begriff des Helden oder der Heldin ist ja sehr doppelbödig. Ja, so ein Held ist ja ein Supermensch und eigentlich wollen wir das nicht. Das birgt ja auch eine gewisse Gefahr. Aber der Held zeigt uns auch als Vorbild, dass wir selber natürlich ein Potenzial haben, mit dem wir umgehen können. Und wenn ich mich an die Heldinnen richte, will ich natürlich ein bisschen den Fokus auch auf das Potenzial der Frauen richten. Das ist aber ein bisschen als Blickfang natürlich auch gemeint, denn im Grunde genommen bin ich eine Gegnerin der Kategorisierung. Ich würde nie sagen, Märchen sind für Männer, Mädchen, Frauen von der und der Altersgruppe. Im Grunde kann ich nur sagen, alle, die hier sitzen, sollten diese Märchen lesen, weil man auf eine Entdeckungsreise zu sich selber geht. Aber ich glaube, für die Frauen oder Mädchen ist es besonders interessant, weil man anfängt, über sich selbst nachzudenken in dieser spezifischen Rolle als Frau. Und die ist im Märchen schon sehr besonders.
Ja, es hat mich auch wirklich überrascht, diese Märchen nochmal zu lesen. Ich kannte die meisten, nicht alle. Also es waren auch einige dabei, die ich überhaupt noch nicht kannte. Allerlei Rau zum Beispiel.
Ja.
Oder die schlaue Frau Füchsin, glaube ich. Ja, das sind so ein paar Märchen gewesen. Aber die anderen sind natürlich bekannt. Und sie jetzt nochmal zu lesen, war sehr spannend, gerade unter diesem Aspekt. Also Sie haben Hänsel und Gretel schon erwähnt. Da habe ich dann gedacht, das ist ja wirklich toll, wie diese Gretel ganz beherzt dann zum Schluss die Hexe in den Ofen schiebt, um sich und ihren Bruder natürlich zu retten. Und da komme ich auf einen Punkt. Geschwister scheinen in Märchen eine große Rolle zu spielen. Also das Geschwistermotiv ist häufig vorhanden. Warum das so ist, werden wir wahrscheinlich nicht beantworten können, aber es ist einfach sehr interessant. Und was mir auffiel, dass meistens die Mädchen, also die Schwestern, rausgehen in die Welt, um ihre Brüder zu erlösen oder zu retten, weil die nämlich verzaubert sind. Das gibt es bei den 6 Raben, bei den 7 Raben, ne? Bei den 7 Raben und den 6 Schwänen, so rum ist es. Und eben auch bei Brüderchen und Schwesterchen. Wie kommt das?
Naja, ich meine, wenn ich jetzt...
Also was treibt diese Mädchen an?
Wenn ich es mir einfach machen würde, würde ich sagen, die wissen einfach besser, wie es geht. Also bei diesen Frauenfiguren sieht man, dass sie in dieser Doppelfunktion offensichtlich belastbarer sind. Also sie haben ein Talent, Sorge zu tragen, Aufgaben zu übernehmen. Und sie sind, man muss es Gott sei Dank oder leider, es ist so, sie sind in allem unglaublich gut. Ja, sie sind in ihrer Liebe stark, sie sind handwerklich begabt, sie sind extrem intelligent. Die intelligentesten Gestalten in den Märchen sind Frauen, nicht Männer. Ja, sie können Rätsel stellen, die niemand lösen kann. Sie sind rhetorisch unglaublich gut, sie sind alltagspraktisch Und sie sind natürlich auch Heldinnen des Bösen. Das darf man nicht unterschlagen.
Das stimmt, sie sind nicht nur gut.
Nein, nein, das ist ja toll. Das wäre doch schrecklich. Nur gute Frauen. Also das heißt, dieses Spektrum auch der Hinterlist, der Intrige, also Dinge irgendwie durchzusetzen, das steht den Frauen zur Verfügung. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Die Frauen sind nicht moralisch die Besseren. Sie sind einfach begabter.
Und ja? Sie setzen ja häufig eine Geschichte auch erst in Gang. Also wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel bei Schneewittchen oder so die Stiefmutter, die eben diesen bösen Zauber ausspricht oder überhaupt die Hexen, die jemanden verzaubern, verfluchen, also so sind sie im Grunde die heimlichen Drahtzieherinnen. Ich glaube, so nennen sie es an einer Stelle auch in ihrem
Essay. Ja, sie haben die Geschichte im Griff, also das ist die Dramaturgie. Es gibt viele Möglichkeiten. Sie können die Märchen psychoanalytisch deuten. Das ist ja mehrheitlich geschehen. Man kann sie geschlechterpolitisch ausdeuten, kann auch sagen, die Frau als geheimer Drahtzieher heißt, sie muss sich besondere Intrigen ausdenken, weil sie sonst ihre Ziele nicht durchsetzen kann. Die emanzipierte Frau braucht das nicht mehr. Man kann das alles unter verschiedenen Facetten diskutieren, aber es bleibt am Ende so, dass wirklich das Spektrum dessen, was hier durchgespielt wird. Ich gebe ein Beispiel für die klügste Frau. Es gibt in dem unbekannten Märchen das Meerhäschen. Mhm. Eine Königin, die Köpfe sammelt.
Oh ja, das kann ich auch noch nicht, das Märchen.
Das ist ein unbekanntes Märchen. Und sie ist eine Art Brunhild-Figur. Sie wissen, Brunhild aus dem Nibelungenlied sagt, ich heirate nur den Mann, der mich besiegt und wer mich nicht besiegt. Sie hat Pippi Langstrumpf-Kräfte und natürlich besiegt sie niemand, dem wird der Kopf abgeschlagen. Bei den Grimms finden Sie im Meerhäschen eine ähnliche Königin, die ist so klug, dass sich niemand vor ihr verstecken kann. Und sie sagt, ich werde nur den Mann heiraten, der es schafft, sich vor mir zu verstecken. Aber sie sieht die ganze Welt. Es gibt vor den Augen dieser Frau kein Versteck. Diese Parallele gibt es eigentlich nur in der Bibel. Eigentlich ist Gott der Einzige, der alles sehen kann. Im Märchen ist das eine Frau. Die wird dann natürlich ausgetrickst von einem klugen Mann. Der schafft es aber nur mit Hilfe eines
Fuchses. Genau, das wollte ich gerade sagen.
Ja? Das heißt, er muss die Tierwelt zur Hilfe nehmen. Und da sind wir bei dem Thema der Verwandlung. Also es gibt in diesen Märchen ganz viele Pakte. Ja, man schmiedet Allianzen mit Tieren, mit Kindern, mit Zwergen. Und diese ganzen verschiedenen Kreaturen, die wir für märchenhaft halten, zeigen eigentlich, wie unsere Gesellschaft beschaffen ist. Es gibt Erniedrigte, Beleidigte, Gesunde, Kranke. Es gibt im Märchen alle möglichen Geschlechtermodelle. Es gibt große Probleme mit Behinderung, also wenn Sie so wollen. Es gibt keinen Typus aus unserer Gesellschaft, den Sie bei den Grimms nicht vorfinden werden. Das ist faszinierend.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, dass Sie Ihre Märchenauswahl in Kapitel eingeteilt haben? Also es sind mehrere Kapitel, die sind überschrieben jeweils mit einer Eigenschaft. Schönheit, Klugheit, Mut, das wären so Eigenschaften zum Beispiel. Wie kam es dazu? Weil im Grunde spielen ja alle diese Eigenschaften in den Märchen eine Rolle oder mehrere dieser Eigenschaften. Mhm.
Also die Schönheit ist, glaube ich, die Grundessenz des Märchens. Und das meint nicht, ich bin jetzt die schönste Frau hinter und vor den sieben Bergen, sondern Schönheit steht im Märchen auch für Kraft. Es gibt ein wunderbares Zitat, nicht bei den Grimms, sondern aus den russischen Märchen, wo ein Soldat gefragt wird und wieder fragte man den Soldat, was ist Schönheit? Und der Soldat sagte, Schönheit, das ist Brot. Das sagt der Soldat, weil er Hunger hat. Und dann heißt es, falsch, Kamerad, Schönheit, das ist das Feuer. Und im Feuer verbinden sich beide Elemente dieses Märchens, nämlich das Licht, das Schöne, die Anziehungskraft und die Gefahr, sich zu verbrennen. Also im Feuer kann man natürlich auch umkommen.
Und Schönheit ist auch gefährlich.
Schönheit ist unglaublich gefährlich, wir wissen es alle. Und im Märchen verfallen einige Figuren der Schönheit dermaßen, dass sie dadurch schuldig werden. Der König, der Vater von aller Leirau, will seine Tochter heiraten. Inzest ist im Märchen kein Tabu. Es gibt sehr viele, auch im geschwisterlichen Bereich liegt der Inzest natürlich immer nahe. Sie haben die Geschwister erwähnt, die Familien, die ganz fest zusammenstehen. Und da sind auch diese erotischen Momente, die durch die sehr einfache Sprache des Märchens nicht so zum Tragen kommen, die sind aber überall vorhanden. Das Märchen ist durch und durch erotisiert, das muss man ganz klar sagen.
Bei allerlei Rau, weil Sie das gerade ansprechen, ist mir aufgefallen, da sind ja einige Motive, die erinnern ganz stark an Aschenputtel. Und das gibt es bei anderen Märchen auch. Also es sind häufig Motive zu finden, die man in anderen Märchen dann wiederfindet. Wie kommt das?
Ich glaube, das hat seinen Grund darin, dass wir es erstmal mit einer mündlichen Überlieferung zu tun haben. Die Grimms haben ja die Märchen dann fixiert, schön aufpoliert, sie auch moralisch auf Linie gebracht, so wie es ihrer Zeit und ihren Ansichten entsprach. Aber die Urquelle dieser Stoffe ist natürlich uralt. Das heißt, diese Märchen wurden erzählt und das klassische Mittel, das uns heute beim Lesen manchmal irritiert oder uns auch anstrengt, mich im Übrigen überhaupt nicht. Man müsste ein Märchen vorlesen, der klugen Else merkt man, das Märchen arbeitet mit Wiederholungen. Und diese Wiederholungen dienen natürlich der Befestigung. Listen and repeat, ja, das weiß jeder aus dem Sprachunterricht. Und das heißt, die Motive kommen wieder vor, übrigens auch Requisiten. Mhm. Also die Requisiten hat man manchmal das Gefühl...
Ja, auch bei Allerlei Raune, die schönen Kleider, das Silberne,
Kleider,
das Goldene.
Es wandert von einem Märchen ins nächste. Und das heißt auch, dass die Leserschaft einen vertrauten Umgang mit diesen Stoffen pflegt und sie sozusagen für sich die Probleme und ihre Wunschmuster immer wieder durchexerziert.
Sie haben gerade die kluge Else erwähnt. Das ist auch ein Märchen, das nicht so sehr bekannt ist. Und das ist eine Frau, die sozusagen an ihrer Klugheit zugrunde geht im Grunde. Sie ist zu klug. Das heißt, es gibt auch Märchen, die nicht gut ausgehen.
Ja, das ist wenig beachtet, weil wir natürlich denken, jedes Märchen beginnt mit "Es war einmal" und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch oder sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Es gibt Märchen bei den Grimms, die enden nicht glücklich und die kluge Else, die ich Ihnen besonders ans Herz lege, es ist eigentlich mein Lieblingsmärchen. Es ist ein sehr verstörendes, sehr verwirrendes, sehr böses Märchen. Und davon gibt es eben einige, die uns nicht mit der Welt versöhnen und auch nicht sagen, aha, am Ende siegt immer das Gute. Das ist auch bei den Grimms nicht so. Und die kluge Else ist, ich würde jetzt mal sagen, als selber Schreibende, die hat ein Problem, das ich auch habe. Sie hat zu viel Fantasie. Sie kann sich zu viel vorstellen. Und weil sie diese irrsinnige Vorstellungskraft hat, kommt sie mit dem praktischen Leben überhaupt nicht zurecht. Und wird im Grunde aus dieser Gesellschaft ausgestoßen. Das geht für sie ganz übel aus.
Und das heißt, sie wird nicht gezähmt, denn Sie schreiben an einer Stelle auch, Märchen sind Zähmungsversuche.
Ja, in der Regel versucht man ja störrische Personen oder Persönlichkeiten irgendwie zwangs zu integrieren oder man stellt sie ruhig oder man ordnet sie in etwas ein. Naja, im simpelsten Fall verheiratet man sie und denkt, dann seien sie unter Dach und Fach. Und das ist auch bei der klugen Else so. Die Eltern sagen, wenn doch nur jemand sie nehmen wollte, aber niemand nahm sie. Und dann kommt Gott sei Dank Hans. Und Hans kommt, im Märchen heißt es explizit, von weit her. Und ist halt, hat offensichtlich noch nicht verstanden, mit wem er es da zu tun hat. Und an diesen Mann von weit her verschachert man dann dieses Mädchen. Es geht aber trotzdem schief. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, wie wahnsinnig realistisch grundiert alle diese Texte sind.
Nochmal zum Mut. Das ist ja auch ein Kapitel, eine Überschrift, unter der Sie einige Märchen zusammengefasst haben. Sind Mädchen, Frauen möglicherweise die mutigeren als die Jungs?
Ich bin jetzt versucht zu sagen, ja, im Märchen ist es sicher so, aber man findet natürlich die Eigenschaften hier, Schönheit, Klugheit, Mut, Handwerk habe ich noch und das letzte ist dann die Verwandlung. Natürlich sind diese Elemente, verteilen sich schon auf alle Figuren. Mut ist kein Privileg der Frauen, aber eben auch kein Privileg des männlichen Helden. Und ich muss sagen, wenn ich das Gefühl habe, das klingt jetzt etwas therapeutisch, aber Märchen funktionieren auch so, dass ich irgendwie nicht weiter weiß oder nicht so richtig zurande komme, dann hole ich mir die Grimmschen Märchen und lese Märchen. Und habe dann das Gefühl, das kriegst du hin, das kannst du schaffen. Mhm. Es ist das Grundmotiv des Märchens, ist ja unser aller Lebensgrundmotiv. Der Protagonist, Protagonistin muss durch den dunklen Wald. Und dieser dunkle Wald ist im Märchen ja real. Also die Menschen gingen damals durch dunkle Wälder. Wir gehen über die Messe. Aber ich meine, dieses Lebensbild als dunkler Wald, das betrifft uns ja alle irgendwie. Und durch den muss man durch. Und da kann jede Menge passieren.
Worum geht es im Märchen? Geht es um Erlösung? Oder was ist das Ziel?
Ja, ich glaube, das ist ein Stichwort. Ich hätte auch so ein Kapitel nehmen können. Bei mir heißt es nicht Erlösung, sondern Verwandlung. Und das ist der Punkt, das Märchen versucht ja, und deshalb begeistern mich Märchen, das Märchen versucht, der Schrecklichkeit, der Grausamkeit unseres Lebens, so wie es ist und so wie die Welt ist und so ist sie heute auch, etwas entgegenzusetzen, was uns ermöglicht, uns eine bessere Welt vorzustellen. Man könnte das natürlich auch als Verdrängung bezeichnen. Das heißt, man wünscht sich in die andere Welt hinein und malt sich ein Leben aus, in dem man reich ist, in dem man schön ist, in dem man den König heiraten kann. Und das ist im Grunde der Versuch, dieser vorgefundenen Welt etwas entgegenzusetzen.
Wo auch Klassenschranken keine Rolle spielen, offensichtlich.
Ja, und da bringen Sie einen Punkt ins Spiel, der doch sich lohnt, noch erwähnt zu werden. Wir dürfen eins nicht außer Acht lassen, und das hat viele Versuche der Umdeutung und der Neudeutung von Märchen scheitern lassen. Das Märchen ist nicht revolutionär. Im Märchen gibt es zwar Kämpfe zwischen den Klassen, zwischen den Geschlechtern, aber die gesellschaftliche Struktur wird an keiner Stelle in Frage gestellt. Ein Bettler kann König werden, eine Königstochter kann Bettlerin werden, aber es gibt nie den Versuch, die Ordnung selber umzustürzen. Mhm. Deshalb, wenn Sie zum Beispiel sich amüsieren wollen, lesen Sie kommunistische Märchen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert überhaupt nicht, weil im Grunde im Märchen, der klassische Märchenheld träumt davon, wie wir alle, würde ich mal sagen, er möchte sich eine Krone aufsetzen. Das fühlt sich gut an. Gehen Sie zu McDonald's am Kindergeburtstag. Jeder Mensch möchte eine Krone haben. Und davon erzählt das Märchen. Also das Märchen ist keine Anleitung zum politischen Umsturz und eben auch kein reines Erziehungsprogramm. Also das betone ich bei diesem Buch. Wenn wir Menschen erziehen wollen, sollten wir keine Märchen lesen. Wer Märchen liest, wird eigentlich Anarchist.
Nochmal zu den Frauenfiguren und zu den Mädchen. Ich finde es ja interessant, die gehen raus in die Welt, um ihre Brüder zu erlösen oder zu retten, aber auch zum Beispiel, um die Prinzen zu erlösen. Das kommt ja auch ganz häufig vor, bei Brüderchen und Schwesterchen zum Beispiel, wo der Prinz ein Bär ist, den die Schwestern erlösen. Das heißt, es sind nicht immer die Männer, die die Frauen erlösen, wie bei Dornröschen zum Beispiel. Sind so gesehen Märchen fortschrittlich?
Sind Märchen fortschrittlich?
Oder sogar emanzipiert? Ich meine, die Mädchen gehen raus in die Welt. Das ist eigentlich damals vielleicht gar nicht so üblich gewesen, in der Zeit, in der diese Märchen entstanden sind. Vor Grimms natürlich.
Die Frage nach der Fortschrittlichkeit ist insofern interessant, als ich mich immer frage, ob es überhaupt Fortschritt gibt. Und die Frage stellt sich hier. Also bei manchen dieser Frauenfiguren im Märchen, denke ich, die machen Sachen, hinter denen sind wir heute unendlich weit zurück. Die trauen sich Dinge, die traut sich heute gar keiner, was mich dann immer wieder verblüfft. Insofern ist das schwer zu sagen. Ich glaube, auch das ist ein Punkt, weshalb ich finde, man muss diese Märchen lesen, nicht um zu sagen, aha, so will ich leben oder so will ich auch sein, sondern um zu verstehen, dass dieses Leben extrem widersprüchlich ist, dass wir uns auch in unseren Geschlechterrollen eigentlich nur teilweise begreifen. Wir wissen ja selber nicht genau, wer wir sind. Und davon erzählt das Märchen eben auch, durch die ganzen Verwandlungen. Und es gibt nur einen Trost im Märchen, dass alle Verwandlungen in der Regel, ich kenne kein Märchen, wo es nicht klappt, das sind aber nur die Grimms, das sind nicht die Ovidschen Metamorphosen, aber in den Grimmschen Märchen werden alle Verwandlungen rückgängig gemacht. Also die Menschen wechseln ihre Gestalt oder werden verwünscht oder verflucht. Es gibt immer eine Chance, seine wahre Gestalt zurückzugewinnen. Welche Gestalt das ist, in wessen Haut wir wirklich leben wollen, das ist unklar. Und ich finde deshalb, die Märchen sind im Grunde ein absoluter Fundus auch für unsere Gender-Diskussionen. Also wenn man sich über Geschlechterrollen, über Identitätsfragen auseinandersetzen will, alles in diesem kleinen, dünnen Buch drin.
Ich finde es so toll, Sie sagten gerade, die Mädchen tun Sachen, die würde man sich vielleicht nicht trauen oder die sind überraschend. Also wie zum Beispiel, ich dachte gerade an den Froschkönig, also die Königstochter, die den Frosch in ihrer Wut an die Wand wirft und ihn damit erlöst. Das ist übrigens auch das Märchen, mit dem die Brüder Grimm
damit fängt die Sammlung an und auch mit dem schönen Satz. Die Sammlung beginnt nämlich nicht mit dem Satz, es war einmal, sondern mit dem schönen Satz, in den Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat. Was ja auch bedeutet, man muss dieser Wunschkraft etwas zutrauen. Und das heißt ja nicht, dass dieses Leben, dass wir auf dieser Welt eine ideale Gesellschaft haben werden, sondern die ideale Gesellschaft im Sinn des Märchens besteht darin, dass wir miteinander in diesen unendlichen Unterschiedlichkeiten schaffen, auf dieser Welt zurechtzukommen und dass wir aushalten, dass wir eben nicht perfekt sind und dass wir nicht auf Dauer schön sein können, dass wir uns nicht optimieren können. Und vergessen wir nicht, im Märchen, und das ist der Haupttrumpf, werden nicht grundsätzlich die belohnt, die fleißig sind. Im Märchen, und das habe ich als Kind so geliebt, man legt sich auf den Ofen, macht die Augen zu und sagt dann: auf des Hechtes Geheiß bitte ich mit Fleiß, bring mir die Tochter des Königs. Und es stehen Gold und Silber vor einem. Und diese Vorstellung, die ein so urmenschlicher Wunsch ist, nichts zu tun und trotzdem berühmt zu werden, deshalb sind wir auf der Messe. Und ich glaube, das ist nur eine Winzigkeit dessen, und das findet man im Märchen.
Märchen trauen einem einiges zu, haben Sie gesagt, und sie trauen einem auch einiges an Grausamkeit zu. Jakob Grimm hat geschrieben, dass er eigentlich ursprünglich dachte, die Märchen seien gar nichts für Kinder, weil sie so grausam seien, aber er hat sich dann gefreut, dass Kinder sie auch gelesen haben. Wie sehen Sie das? Weil einige Eltern sagen ja auch, sind eigentlich ein bisschen grausam, diese Grimmschen Märchen.
Ich glaube, wir können uns vor dem Leben nicht schützen und wir können uns auch vor den Märchen nicht schützen. Wir können natürlich die Bücher einschließen oder sagen, wir lesen es den Kindern nicht vor. Im Übrigen liegt es bei den Leserinnen und Lesern selbst. Ein Kind, das keine Märchen hören will, dem muss man auch keine Märchen vorlesen. Kinder entscheiden selber, was sie hören wollen und was nicht. Und wir sollten nicht für die Kinder entscheiden, was wir ihnen vorenthalten sollen und was nicht. Da bin ich ganz rigoros. Es gibt im Umgang mit Literatur eine große Freiheit und die muss nicht von oben reguliert werden. Das kriegen die Kinder ganz gut selber hin. Und im Übrigen ist die Erzählweise des Märchens sehr witzig, sehr slapstickartig.
Comicartig, meinst du?
Sehr comicartig. Es ist wie im Comic, ja, der Held, dem wird der Kopf abgeschlagen und auf der nächsten Seite wird er ihm wieder angeklebt. Auch das ist sehr tröstlich und durch den chirurgischen Fortschritt sicher auch bald realiter möglich, wie viele Dinge im Märchen. Also keine Angst vor Märchen, auf gar keinen
Fall. Was haben Sie als Schriftstellerin aus Märchen gelernt?
Ich habe gelernt, dass ich nie in der Lage sein werde, so gute Texte zu schreiben wie die Märchen. Denn die Erzählökonomie, der Witz, die Knappheit, die Klugheit, die Freiheit, die Ungebundenheit des Märchens und seine formale Schönheit. Das Märchen ist formal unschlagbar schön und es ist kurz. Es befreit uns von vielen langen Romanen.
Vielen Dank, Felicitas Hoppe. Wie schön, dass Sie die Grimmschen Märchen oder eine Auswahl davon noch mal herausgebracht haben, mit einem Essay versehen und mit Zeichnungen von Rosa Loy. Vielen Dank.